Okay. Also, ich könnte jetzt das Intro starten, den Knaller zünden sozusagen. Soll ich den Knaller zünden?
Gib ihm.
Tu es!
Ich würde das machen. Dann beginnen wir jetzt die Reise in unser Filmspecial.
Ich lese gerade. Das ist so geil, ey. Der Stefan, die eine Umfrage gestartet. Welcher Film darf auf gar keinen Fall auf unserer Liste fehlen? Genau, ein Vote gab es hier für den Film Fight Club.
Oh Scheiße, er steht auch nicht auf meiner Liste.
Kann man da sehen, wer da abgestimmt hat? Welche einsame Seele? Wahrscheinlich Lena.
Wahrscheinlich Lena. Ja, in dem Sinne, lass uns doch dann starten jetzt. Erzähl doch mal, wieso machen wir das eigentlich? Kann mir das jemand erklären?
Ja, war deine Idee.
Du hast uns aufgehetzt. Ja, so war's.
Weil es doch aber Spaß macht. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil wir ja so ziemlich jede Episode entweder über Filme oder über Serien quatschen. Also es ist ja schon ein bleibendes Thema in unserem Portfolio.
Das stimmt. Aber dazu muss ich sagen, ich glaube, dass ich mittlerweile die Serie als das wesentlich spannendere Medium empfinde als den Film. Und was mich von dir, zumindest Christoph, unterscheidet, beim Stefan weiß ich nicht genau, ist, dass ich mich auch gar nicht als ganz großen Filmfeinschmecker bezeichnen würde. Ich bin der absolute 0815 Filmkonsument überhaupt. Ich tauche nicht in irgendwelche Metaebenen ein. Ich gucke den Film. Es gibt auch sehr, sehr große, preisgekrönte Filme, die ich total blöd finde. Und andersrum genauso. Es gibt auch totale Trash-Quatschfilme, die ich total feiere, aus verschiedensten Gründen. Das heißt, ich glaube, ich bin da so rein, wenn man so einen wissenschaftlichen Ansatz, den habe ich dazu gar nicht.
Ja, aber tatsächlich diese sogenannten Meisterwerke, die sind jetzt bei mir auch nicht alle ganz vorne. So ist es überhaupt nicht. Ich kann mich
Na, das werden extrem, wir gleich erörtern.
Ich kann mich nur extrem begeistern für Filme. So, dass, also wenn irgendwas ist, irgendwo ein Haken quasi ist, an dem ich mich aufhängen kann und dann mich mitschleifen lasse, dann kann ich das. Also dann bin ich ja schon sehr begeistert von einfach.
Ich bin ja schon so ein Meisterwerktyp. Ich meine, ich lese ja auch das Feuilleton in der FAZ, deshalb.
Ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich mit 10 schon deine Filme ausgesucht, weil in der FAZ stand.
Den muss man sehen.
Der Club der Toten Dichter jetzt auf jeden Fall der richtige Film ist für einen
10-Jährigen. Ja, ich meine, das ist aber auch, das passt ja auch in dein Portfolio. Du bist Anhänger der großen und erfolgreichen, der FC Bayern, der Patriots. Der Michael Jacksons und Co., alles, was groß ist und viele Preise gewinnt, da auf den, bist du ja auch auf dem Bandwagon meistens dabei.
Gerade habe ich ganz andere Probleme. Mein PC sagt, Meldung der Website, sofortiges Handeln erforderlich. Wir haben einen Trojaner-Virus detektiert.
Ja.
Drücken Sie OK, um die Reparatur zu beginnen. Ich drücke gerade nicht OK. Ich
das
glaube,
ich
das
auf jeden
ist
Fall
eine
machen.
Falle.
Das ist auf jeden Fall richtig. Stefan, an der Stelle kann ich nur sagen, raus aus dem Dark Web.
Ja, Ich das Thema hatten wir schon. Ich weiß nicht, wie man reinkommt.
Du hast offensichtlich den Weg gefunden.
Immer noch nicht. Das Einzige, was ich hier geöffnet habe, ist IMDb, damit ich nochmal alle Filme hier vor Augen habe, mit denen ich euch gleich beglücken werde.
Okay. Vielleicht eine Sache noch kurz, weil sonst keiner versteht, warum überhaupt das Intro anders war. Ich bin, das kam ja auch schon öfter zur Sprache, ich bin ein Riesenfan von Filmmusik und da nerde ich hart ab, das möchte ich gerne zugeben. Also es ist mehr, ich bin bei Musik, da bin ich Obernerd bei den Filmen selbst.
Dann klären wir doch gleich die für dich dann wahrscheinlich wichtigste Frage vorweg. Was ist denn der beste Soundtrack of all times in deinen Ohren?
Bodyguard.
In meinen, nee, ja, scheiße. Okay, das ist natürlich Mist. Mein Lieblings-Soundtrack of all time ist Interstellar.
Tja, keine Ahnung. Mag sein.
Ob das der beste ist,
weiß ich nicht. Meiner ist tatsächlich seit letzter Woche der zu A Star is Born.
So Soundtracks meine ich halt nicht. Also bei mir sind es, also ohne das jetzt
ohne Musik, sondern es muss instrumental. Du bist ja der einzige Mensch, der bei diesen Hans-Zimmer-Konzerten war.
Die waren voll. Und es war nur eins. Aber klassischer Filmscore, so, das meine ich, ohne zu sagen zu wollen, dass natürlich sowas wie Star is Born nicht auch echt viel trägt dadurch. Durch den
Okay, Film. Da habe ich keine Ahnung von. Vermutlich Star Wars dann, würde ich dann fast sagen. Da hatte ich zumindest mal als junger Mensch eine CD von. Gespielt von der, keine Ahnung, in der Philharmonika New York wahrscheinlich.
Wahrscheinlich möglich. Wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich eher San Francisco oder Los Angeles oder so.
Okay, mag sein. Ich habe das jetzt nicht rausgehört in den Nuancen. Ich habe nur gesagt, die erste Oboe war sehr, sehr stark.
Bist du eine taube Nuss.
Stark. Dann vielleicht kurz ein Prozedere, dass die Leute wissen, was jetzt über sie hinwegrollt. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir alle eine Top 10 zusammengestellt haben, die eigentlich eher eine Top 11 oder beim Stefan, glaube ich, eine Top 13 ist.
Nein, habe es jetzt auch auf 11 reduziert, knallhart, wie ich bin.
Dann haben wir eine Top 10, aber weil wir mega Mainstream
Verachter
sind.
Super.
Und krass gegen den Strich gebürstet, haben wir natürlich aus unserer Top 10 eine Top 11 gemacht. Und wir werden aber bis inklusive Platz 4 hoch das Ganze jetzt eher schneller abhandeln und dann unsere Top 3 Filme etwas detaillierter besprechen.
Und in dem Sinne, wir wissen nicht, ob es Überschneidungen gibt, ne?
Das wissen wir nicht. Wir wissen gar nicht, was auf den anderen Listen steht, was natürlich irgendwie spannend ist. Und wir haben uns auch nicht gegenseitig vorgeschrieben, wie wir unsere Listen zusammenstellen. Das heißt, jeder ist da nach eigenem Ermessen dran gegangen. Nicht nur, ob er jetzt einen Film für künstlerisch wertvoll hält, sondern vielleicht, ob er ihn einfach für unterhaltsam und was auch immer. Werden wir ja gleich alle selber erklären. In dem Sinne würde ich sagen, dass der Älteste anfängt mit seinen Plätzen, was, 11 bis 4?
Ja.
Okay.
Bin ich der Älteste? Ja, ich glaube ja. Ne?
Oder wollen wir das reihum machen? Weil das könnte natürlich jetzt ein bisschen ausarten. Ne? Das könnte...
Wir können es auch reinmachen.
Also ich habe halt no particular order jetzt so von 11 bis 4, ne? Aber ich sage euch dann die jetzt einfach...
Du, dann mach doch einfach 2, dann ich 2, dann Christoph 2 und dann machen wir so rum, bis jeder nur noch 3 über hat und dann gehen wir ans Eingemachte.
Okay. Ja. Dann fange ich tatsächlich an, weil ich der Älteste bin und fange an mit Gone Girl und mit Million Dollar Baby. Gone Girl einfach nur, weil David Fincher, sehr, sehr geile Stimmung, weil tatsächlich ich Ben Affleck auch für einen guten Schauspieler halte.
Rosamund Pike ist unfassbar gut in dem Film.
Das kommt noch dazu und weil natürlich, wir haben in unserem Vortalk schon mal kurz drüber gesprochen, der Twist am Ende sensationell gut ist. Und Million Dollar Baby, einfach nur, weil das nicht der einzige Clint Eastwood-Film auf meiner Liste bleiben wird, der alte Mann hat es einfach drauf und je älter er wird, könnte man fast sagen, desto besser wird er. Und tatsächlich, ich oute mich, ich musste im Kino am Ende weinen. Das passiert mir nicht so wahnsinnig oft, deshalb ist der Film auf dieser Liste.
Sehr gut, dann bin ich wohl dran und dann schiebe ich einen Disclaimer vorneweg. Meine Liste, Top, ich weiß jetzt gar nicht, was es ist, Top 12, glaube ich, insgesamt. Ist also eine rein subjektive Liste. Da sind viele Filme dabei, die ich in bestimmten Phasen meines Lebens gesehen habe und die mir aus irgendwelchen Gründen in Erinnerung geblieben sind. Und das hat vermeintlich auch gar nichts mit der Qualität der Filme zu tun, ob das jetzt Meisterwerke sind, ob die eine große Anhängerschaft haben oder nicht. Das nur vorneweg. So, meine ersten beiden, wenn ich mal nach unten gehe, wäre Dead Man Walking. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist mit Susan Sarandon und mit Sean Penn. Der ist ewig alt, der Film, glaube ich. Den habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren mal mit meinem Vater im Kino gesehen und der war, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, auf jeden Fall war der bretthart. Ja. Geht um einen zum Tode Verurteilten, der dann eben dann am Ende des Films auch dann entsprechend hingerichtet wird. Und ich meine mich zu erinnern, dass Frau Sarandon eine Nonne spielt, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall eine Frau, die ihn begleitet in seiner letzten Zeit im Todestrakt. Und der Film endet eben mit dem Dead Man Walking, wie man das dann in Amerika nennt, wenn die ihren letzten Gang antreten in die Hinrichtungskammer. Also bretthartes Ding. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber zumindest damals habe ich ihn so empfunden und hat sich irgendwie eingebrannt. Der zweite Film auf meiner Liste wäre Hateful Eight, habe ich letztens erst gesehen. Auch das wird nicht der einzige Tarantino sein, der auf meiner Liste steht. Einfach ein geiler Film, geile Schauspieler, ist ein bisschen lang, aber er trägt's und ist sehr gute, sehr witzige, sehr brutale und sehr stimmungsvolle Unterhaltung.
Schön.
Christoph, bitte.
Disclaimer vorneweg schicken war clever, das mache ich jetzt auch. Und zwar folgende Sachen muss ich vorneweg schieben. Was ich nicht auf die Liste genommen habe, sind, und das, obwohl ich große Liebe für diese Filme habe, sind so diese großen Filmreihen, gerade aus den 80ern und 90ern, also Star Wars, da habe ich ja meine Bindung zu schon kundgetan, aber da geht es auch.
Beverly Hills Cop.
Ja, den hätte ich jetzt nicht dazu genommen, aber die Indiana Jones Filme zum Beispiel oder Back to the Future, die ganzen Geschichten, die habe ich tatsächlich alle da nicht drauf, weil die einzelnen Filme an sich jetzt vielleicht nicht die Überfilme sind, aber natürlich das, was sie transportieren und wie man die Charaktere so nach und nach näher gebracht kriegt und über lange Jahre dann auch begleitet, da bin ich schon mega empfänglich für. Aber ich habe das trotzdem bewusst hier jetzt ausgespart. Vielleicht rede ich da an anderer Stelle noch drüber. Und was ich auch tatsächlich bewusst nicht gemacht habe, weil ich wusste, dass der David's macht, denn ich hatte große Probleme mit meiner Liste. Als ich angefangen habe, diese Liste aufzuschreiben, was da alles zusammengekommen ist, war lächerlich und das irgendwie runterzubrechen war schier unmöglich und ich wusste, dass der David für mich Tarantino übernimmt. Deswegen habe ich den komplett auch rausgelassen. Das heißt, David, das liegt alles auf deinen Schultern jetzt. Mhm. So, meine ersten beiden Filme. Ich fange an wie der Stefan mit Fincher und mit Sieben. Mhm. Sieben ist, ich glaube, der meistgezeigte Film auf Kabel 1. Der läuft da wirklich gefühlt alle 6 Wochen irgendwann. Und ich bleibe grundsätzlich hängen. Obwohl ich ihn also x-mal schon gesehen habe. Großartiger Film, super fieses Ende. Kevin Spacey, geil. Morgan Freeman sowieso, von dem würde ich mir wünschen, dass er mir eigentlich jeden Morgen eine kleine Sprachnachricht schickt, dann komme ich, da würde ich sehr viel besser in den Tag kommen.
Kann man den nicht hochladen bei
auch aus Kauderwelsch einfach, wäre völlig egal. Ich muss einfach nur
mich Navigationsgeräten oder sowas, glaube ich.
Ja, also wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Also wenn der anyways.
Ist nicht auf meiner Liste, aber Morgan Freeman als Gott in dem Film mit Jim Carrey.
Bruce Almighty.
Herausragend.
Ja. Also Morgan Freeman sowieso grundsätzlich immer, wenn der irgendwo ist, finde ich also super. Brad Pitt mag ich eigentlich oft nicht so gerne, aber da mochte ich ihn gern. Super, ja, und halt einfach ein geiler Film. Bret Hart, super fiese, dunkle Stimmung. Aber Fincher kriegt es halt immer hin, Sachen die Sachen nicht zum Selbstzweck. Das sieht nicht danach aus, als wäre es einfach nur dumm hart, sondern es ist halt immer irgendwie, du kannst nachvollziehen, warum die Sachen so sind, wie sie sind, und das finde ich gut. Also Sieben, toll. Und der zweite Film wäre Inception, was bei mir öfter auftreten wird. weil großer Fan, und da hätte tatsächlich jeder Film, von dem mehr oder weniger draufstehen können, ist Christopher Nolan. Ich bin mega Fan, ich mag alle Filme von dem eigentlich, und Inception ist da keine Ausnahme. Den habe ich tatsächlich gerade erst wieder gesehen auf dem Flug nach Hause und habe wieder gemerkt, wie geil der eigentlich ist. Und ja, auch in dem Fall zum Beispiel Musik, große Klasse. Da bin ich sicher, wenn Sachen aus dem Soundtrack kommen, dann sagt jeder, oh, das kenne ich. Auch wenn er vielleicht nicht zuordnen kann, was es ist, aber das wird so viel benutzt in allen möglichen Varianten überall, weil es einfach sehr, sehr gut ist. Hans Zimmer an der Stelle übrigens.
Hans Zimmer.
Ja.
Da bin ich schon wieder dran, ne?
Beiden Plätze, dann wäre der Stefan jetzt dran.
Ja, das geht schnell. Huiuiui. Oh, ja. Dann mache ich doch glatt weiter mit dem nächsten Clint Eastwood-Spätwerk, und zwar Gran Torino. Ein sehr trauriger Film und einer, wo es mir mit der Musik so geht. Ich höre den ersten Ton von Gran Torino, gesungen von Jamie Cullum, und ich habe sofort die Stimmung dieses Films wieder, auch wenn ich ihn ein oder zwei oder drei oder vier Jahre nicht gesehen habe. Ja, einfach sensationell, hat mich sehr, sehr gecatcht. Und dann würde ich noch jetzt eine Frage der Ehre, A Few Good Men, nennen. Einfach nur deshalb, weil das Verhör, das Tom Cruise und Jack Nicholson da miteinander haben, für mich wahrscheinlich die beste einzelne Szene ist, die ich jemals in einem Kinofilm gesehen habe, wo Tom Cruise als Anwalt Jack Nicholson so lange provoziert, bis er zugibt, den Code Red befohlen zu haben. Und ja, die Szene ist einfach derart überragend für mich, dass der Film auf diese Liste gehört.
Sehr gut, dann bin ich ja wieder dran, ne? Ich habe mit Tarantino aufgehört, ich mache mit Tarantino weiter. Kill Bill, ich fasse 1 und 2 mal zusammen. Filme kennt ja jeder, so ein schönes Tarantino-Meisterwerk. Ich glaube, auch da, ohne es jetzt genau auf den Punkt bringen zu können, war der Soundtrack geil bis sehr geil.
Stimmt.
Uma Thurman sowieso, und einfach auch ganz geile Stimmung, ganz geile Bilder. Das war für mich auch filmtechnisch irgendwie eine Art Meisterwerk gewesen. Also Kill Bill 1 und 2 sind bei mir auf Platz. Es war der dritte Film, den ich hier dann vortragen wollte. Und jetzt anschnallen, jetzt kommt der erste Aha-Effekt am Abend. Der nächste Film, den ich reinwerfen will, ist nämlich ein, Achtung, Animationsfilm.
Oh.
Und den habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit erst gesehen und fand ihn überragend. Und zwar heißt dieser Film Coco. Geht um einen kleinen mexikanischen Jungen und im Großen Ganzen um das, um den Tod. Ganz super verpackt in eine Geschichte, in die dieser kleine Junge, der mal Musiker werden will, in das Land der Toten reist und seine Verwandtschaft dort findet. Und die Idee ist folgende, dass man im Land der Toten so lange lebt, bis sich die Lebenden an einen erinnern. Mhm. Also ein ganz, ganz süßer Film mit einer Message. Auch der war, glaube ich, letztes Jahr vorletztes Jahr bei den Golden Globes mit dabei. Das ist ein Außenseiter-Tipp, kann man sich aber gerne mal angucken. Das ist ein schöner Film.
Schön.
Ja.
Schön, ich unterstütze es. Aus der Box denken unterstütze ich. David, kannst du mir einen Gefallen tun und kurz dein Mikrofon nochmal prüfen?
Hallo.
Dann explizit deinen Klinkenstecker.
Oh. Jetzt besser?
Oh, ja. Wie der Mann klingt.
Besser,
was ist denn?
Aber es war vorher okay. Das ist kein Grund.
Okay,
ich alles gut. Zu verlieren, auch wenn ich kurz davor bin.
Okay.
Ich bin dran, ne?
Ja, ja.
Wieso, ich habe erst Coco gehört.
Das Schöne
ist. Und Kill Bill.
Ach, Kill Bill, stimmt. Ah, habe ich schon wieder vergessen.
Ja. Kill Bill ist großartig übrigens. Aber ich möchte jetzt nichts wiederholen. Auch ich wiederhole mich, so wie ihr es gerade gemacht habt, weil es so schön ins Thema passt.
Wir sind würde so dann jetzt, festgefahren.
Ich würde jetzt tatsächlich die Comic-Schiene einmal reindreschen, aber ich glaube auf eine Art und Weise, auf die wir uns alle drei einigen können, und zwar mit wieder Christopher Nolan und The Dark Knight.
Mhm.
Sprich der Batman-Film von Nolan, in dem auch Heath Ledger zugegen war. Ach, ganz toll. Also ich auch da bei, wie immer bei Nolan, sehen die Filme fantastisch aus. Die Darsteller sind super, ob Christian Bale, den ich auch eigentlich grundsätzlich gut finde, egal was er macht.
Ich habe letzte Woche American Psycho gesehen, das ist schon
alter Falter.
Etwas ja. Zu kranker Scheiß, aber gut.
Ja gut, aber auch den transportiert er irgendwie auf eine Art, dass ich das gucken kann. Also Christian Bale finde ich schon mega gut.
Der Maschinist.
Michael Caine und Morgan Freeman, für die gilt dasselbe, die kann ich mir auch immer angucken, und aber halt tatsächlich Heath Ledger, was der da macht, und das ist nicht nur Zeitgeist, und weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss es gut finden, weil er danach den Rockstar-Tod mit 27 gestorben ist, sondern weil es einfach wirklich, wie der die Rolle spielt, das war schon einfach großartig. Das mochte ich sehr gerne, deswegen mag ich den Film sehr gerne. Und um das Kapitel direkt zuzumachen, der nächste Punkt auf meiner Liste wäre Joker. Ganz aktuell mit Joaquin Phoenix. Hat den gesehen, außer mir noch jemand hier in der Runde?
Nee, ne? Natürlich.
Ach, du hast ihn gesehen?
Ja, kam ich nicht dran vorbei.
Ja, schön. Dann, ja, kann ich, also der Film ist irre. Einfach verrückt. In sich ein Konzept, das ich so auch selten gesehen habe. Saumäßig schön. Sieht super gut aus. Cooler Soundtrack. Und tatsächlich in einer, also ich glaube wirklich, dass Joaquin Phoenix in 98% aller Szenen drin ist. Definitiv. Wenn nicht sogar in jeder, ich weiß es nicht genau, aber es ist wirklich schon wahnsinnig. Nee, nicht ganz in jeder. Egal, es ist also sehr, sehr viel. Und es ist irre, dass der einem trotzdem nicht auf den Sack geht. Der Konflikt, mit dem da gespielt wird, wie man irgendwie versucht, oder wie man merkt während dem Film, okay, man könnte sich damit anfreunden, was er da macht eigentlich, merkt aber selbst, nee, es ist eigentlich nicht okay, was er tut. Und das Spiel damit, rauszufinden, was man, wo man sagt, okay, ich habe jetzt Verständnis dafür, dass der durchdreht, oder habe ich es doch nicht und so. Also das ist großartig. Also ich finde es schade, dass der David den noch nicht gesehen hat, wird er aber bestimmt nachholen, sobald er kann. Und dann bin ich gespannt, was er dazu sagt. Den können wir gerne dann auch noch mal in den Podcast finden. Aber der ist schon wirklich große Klasse. Und Joaquin Phoenix, was der da macht, ist, also das, glaube ich, das wird sicher den Oscar geben, denke ich mal. Und das ist wirklich Wahnsinn.
Also, ich hatte nach dem Trailer damals ja Sorge, dass ich den Joker sympathisch finden könnte.
Ja.
Und ich fand ihn trotz dieser überragenden Darstellung für keine Sekunde sympathisch.
Nee, es ist auch nicht.
Das hat es einfach ausgemacht, dass der Film sensationell ist. Was ich nicht verstehen kann, ist, es gab ja genügend Berichte, dass so viele Menschen in den USA zum Beispiel aus dem Kino gerannt sind, weil sie das alles nicht verkraftet haben. So heftig fand ich es jetzt nicht. Ja, der Film ist psychisch vielleicht etwas anspruchsvoller als Coco jetzt gerade, aber ich fand es jetzt nicht derart krass, dass ich irgendwie auf den Gedanken gekommen wäre, ich müsste jetzt hier weg. Ich würde das nicht aushalten.
Nee, es ist nicht die Härte, die den Film ausmacht, glaube ich. Ich glaube aber schon, dass... Also
das Thema ist natürlich total aktuell. Jemand macht Scheißdreck, bringt Menschen um und wird dadurch berühmt, dass vielleicht gerade die USA mit den vielen Amokläufen, die es da gibt, ein bisschen ein Problem mit haben mit der Thematik, kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz hat es ja jetzt zu fast einem Dutzend Oscar-Nominierungen gereicht, und ich glaube, die sind auch größtenteils verdient.
Ja, ich glaube tatsächlich, in dem Film geht es, ich glaube, es geht eigentlich um was anderes. Ich glaube, es geht primär darum, dass der, oder dass die Kontroverse dreht sich eher darum, dass die, dass dem Film vorgeworfen wird, sozusagen, dass dem Joker eine Rechtfertigung dafür gegeben wird, warum er am Ende Menschen tötet. So.
Ja, schlimme Kindheit.
Weil gezeigt wird, wie er halt immer wieder auf die Fresse kriegt. So, und dass das aber am Ende dass man trotzdem nie mit ihm am Ende wirklich sympathisiert, ist, finde ich, das ist genau, das ist der Trick, das kriegt der Film für mich total hin. Und das finde ich fantastisch daran und deswegen großartiger Film. Aber wir können nicht weiter ins Detail geben, sonst ufert's aus. Deswegen ist es
Stefan. Ja. Obwohl ich auch den Joker mag, habe ich es tatsächlich auch ab und an mit sehr, sehr ruhigen Filmen. Und der Name fiel vorhin schon mal. Ja, ich mag den Club der Toten Dichter. Der Film ist von 89.
Ich hätte jede Wette gemacht, dass der kommt. Aber der gehört auch rein.
Der Film ist von 89, kam 90 in Deutschland in die Kinos. Ich denke, ich habe den das erste Mal vielleicht so 92, 93 gesehen. Und war einfach fasziniert von dieser seltsamen Welt dieses Colleges und von diesem Lehrer, der da so überhaupt nicht reinpasst. Und dann natürlich, wenn ich gerade gesagt habe, das Verhör in eine Frage der Ehre ist für mich die beste Szene, die ich jemals im Kino gesehen habe, dann ist natürlich auch das Ende des Clubs der Toten Dichter, wenn die ganze Klasse einer nach dem anderen auf die Stühle, auf die Tische steigt, natürlich in einer ganz, ganz ähnlichen Kategorie anzusiedeln. Deshalb auf jeden Fall dieser ruhige Film, in dem sehr, sehr wenig eigentlich passiert, in dem es überhaupt gar keine Action gibt, auf meiner Liste. Und der nächste Film, der es geschafft hat, ist einer der, vielleicht sogar der neueste auf meiner Liste, stelle ich gerade fest, und zwar Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal, der ein ziemlich verwahrlostes Leben führt und dann Zeuge eines Unfalls wird und sieht, dass Menschen damit Geld verdienen, wenn sie diese Unfälle filmen. Und er dann in eine Art, ich sag jetzt mal, Sog gerät, der ihn so weit bringt, dass er selbst Verbrechen verübt, um sie zu filmen und dann dieses Material an Medien zu verkaufen. Da ich es mit den Medien halte und nicht mit den Sensationsmedien halte, war das für mich einfach ein faszinierender Film, zu sehen, wie da Dinge verschwimmen und wie vielleicht was konstruiert wird. Und ich glaube, gerade in Zeiten von Fake News ein sehr, sehr aktueller Film, auch wenn er inzwischen 6 Jahre alt ist. Ja, das war's von mir.
Sehr gut. Ich mache munter weiter mit einem Dreiteiler. Das fassen wir einfach alles in einen Überbegriff zusammen. Auch große Filme meiner Kindheit, meiner frühen Jugend, Indiana Jones, Harrison Ford, Sean Connery, Abenteuer, böse Nazis, was will man mehr? Das war das Material, aus dem die Abenteuer meiner Kindheit waren zumindest. Ich erinnere mich damals mit meiner besten Freundin, diese Filme angeguckt zu haben, die auch gleichzeitig meine Nachbarin war und die mir bei den expliziten und sehr, sehr spannenden Szenen dann immer die Augen zugehalten hat, damit der kleine David das alles verkraftet. Zum Beispiel, wenn Ritter, Kreuzritter schnell altern und zu Zombies werden. Das war natürlich nichts für meine jungen Augen. Aber trotzdem, Harrison Ford mit seinem braunen Schlapphut und der Peitsche, der Held meiner Jugend. Deswegen darf Indiana Jones in meiner Liste natürlich nicht fehlen.
Klasse.
Und Nummer 2 in meinem Take ist ein Film aus meinem Geburtsjahr vom großen Regisseur Steven Spielberg. E.T., der Außerirdische, vielleicht sogar der erste Film, den ich richtig bewusst gesehen habe. Es war zumindest nicht der erste Film, in dem ich im Kino war, aber ich erinnere mich, E.T. das erste Mal meinen Eltern in unserem Wohnzimmer damals gesehen zu haben. Und man, da ist man natürlich irgendwo zwischen Entsetzen, uiuiui, Außerirdische und Trauer, weil es ja doch ein bisschen traurig ist, und Hochspannung, weil er mitunter ja auch ein paar düstere und so zumindest für Kinder spannende Momente hat. Das war, glaube ich, wirklich so mein erster Film, der sich so richtig, richtig in mein Köpfchen damals eingebrannt hat. Also E.T. der Außerirdische ist, glaube ich, aber auch noch in der Nachbetrachtung ein großer Film der Filmgeschichte, ja.
Jetzt bringst du mich in ein Dilemma, jetzt muss ich gerade eine Entscheidung treffen. Nee, habe ich getroffen. Und ich mache weiter. Mit was machen wir denn weiter?
Wie viel hast du denn noch auf der Liste?
Naja, wir haben jetzt, genau.
Ah ja, okay. Und wir noch 2, Stefan?
Ja, noch 2 und dann geht's in die Top 3.
Meine Liste ist noch viel länger. Okay, gut.
Okay, gut. Ich würde weitermachen mit einem kleinen Film. Bei mir, auf der Liste ist relativ viel schon von den dicken, von den großen Schinken, habe ich jetzt gerade gesehen. Aber ich mache mit einem, das ist fast ein Indie-Film eigentlich, gedreht von Zach Braff.
Oh ja, ich weiß schon.
Gedreht von Zach Braff, mit Zach Braff und Natalie Portman. Und zwar ist der Film Garden State.
Ja.
Und der ist ganz herausragend gut. Auch mit Zach Braff übrigens, also er hat hier nicht nur Regie geführt, er hat auch mitgespielt, wie er das halt so macht. Das ist, glaube ich, auch Autorenfirma, wenn ich mich nicht irre. Er spielt einen depressiven Schauspieler, der in seine Heimat zurückkommt, weil seine Mutter gestorben ist und die begraben werden soll, und es aber ganz schwierige Verhältnisse zwischen ihm und seinem Vater und auch überhaupt zur ganzen Familie. Und er trifft Natalie Portman, die total, also auch sehr überdreht, bisschen an der Klatsche hat auch, aber ganz bezaubernd ist, und Zach Braff setzt dann seine Psychopharmaka ab, die er hat, weil er auch akut depressiv ist, und die hat er halt über Jahre genommen, und dann merkt er so nach und nach, dass er anfängt, wieder Sachen zu fühlen und dass alles nicht mehr unterdrückt wird und so, und dann ist das eine super Geschichte, die sich da, also das klingt jetzt kitschig, ist es überhaupt nicht, es ist eine ganz eigenartige Rom-Com, und ich will eine Sache sagen, ich gucke wirklich explizit, früher habe ich wirklich alles geschaut, und heute habe ich leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde immer noch alles gucken, wenn ich könnte, aber Rom-Coms, ganz schwierig. Mag er nicht. Papa. Das guckt er sich wirklich ungern an, wenn irgendwo Hugh Grant gelaufen kommt, dann drehe ich durch und laufe weg. Aber das würde ich als Rom-Com bezeichnen, und aber auf eine ganz tolle Art. Also den Film kann ich wirklich.
Auf jeden Fall geil, dass ich jetzt erstmal 30 Sekunden gebraucht habe, um zu verstehen, was du mit Rom-Com meinst.
Aber Romantic Comedy.
Jetzt bin ich bei dir. Okay.
Herrlich. Übrigens, für alle, die nicht so tief drin, Zach Braff ist der Honk aus Scrubs, ne?
Ist korrekt, ja. Ja.
Rom-Com.
Also Garden State.
Alright.
Da kann ich auch sagen, Stefan und David, beide, ihr könnt den wunderbar mit eurer Frau gucken. Das funktioniert bestens. Der wird euch unterhalten und die Frau.
I doubt it.
Ne, ich.
Davids Frau steht nicht auf Rom-Com.
Die steht auf Aktfies, Actionfilme.
Aktfies, ja. Okay, dann um deine Blutdurst, David, wieder zu befriedigen, hau ich jetzt auf die ganz große Pauke und sage Mad Max Fury Road. Sprich also der Mad Max, der letzte, der kam mit Tom Hardy und der herausragend guten, auch die mag ich übrigens grundsätzlich in jedem Film, Charlize Theron. Ein wilder Ritt. Eigentlich besteht der ganze Film nur daraus, dass sie an einer Stelle losfahren und an der anderen am Ende ankommen, und die ganze Zeit fliegen überall Sachen um die rum, und es ist nur absoluter Overkill. Aber stylisch bis zum geht nicht mehr. Sound, Monster, Musik, obergeil, Kamera, mega gut. Also wenn stupider Actionfilm, dann so. Also der ist sowas von. Und dann hat er aber in der Mitte ungefähr eine Szene, die auf einmal, wo sie das Tempo komplett rausnehmen, die einen dann so auch so trifft und die so genau funktioniert, wie sie soll. Den finde ich großartig. Geiler Film, geiles Pacing. Der ist fast 2 Stunden lang und fliegt an dir vorbei. Das ist gerade so. Also super. Den mag ich gern. So.
Da bin ich wieder dran.
Ja.
Das war übrigens gerade.
Ich könnte aber ganz kurz einspringen, weil ich habe auch noch 4. Und wenn wir jetzt die Reihe zurück machen, dann komme ich nämlich genau raus.
Ja, nee, du musst dich halt jetzt mal entscheiden. Dass
okay, okay,
mit,
okay,
gehört dazu.
Okay, ja. Dann mach.
Also der Film jetzt gerade war der erste, den ich wirklich für kompletten Schwachsinn halte. Den kann ich nicht sehen. Keine Sekunde davon. Es ist für mich komplett. Der ging komplett an mir vorbei.
Welcher, Mad Max?
Ja.
Ah, ja, gut.
So, ja, kann ich verstehen. Aber so ist es halt manchmal. Ja. Ich drehe wieder massiv runter. Und zwar ist auf meiner Liste...
Eine Rom-Com.
Nein, keine Rom-Com, sondern ein Comedy-Drama ist hier die Einordnung. Ich sehe das immer, aber eher als Drama.
Ein Kodra, sagt man ja.
Ein Kodra im Fachjargon. Der Gott des Gemetzels. Ein ganz, ganz super kleiner Film, basierend auf einem Bühnenstück. Zwei Ehepaare, die Kinder hauen sich auf die Fresse. Das eine Ehepaar besucht das andere. Und der restliche Film geschieht im Apartment dieses Ehepaars, das meiste davon im Ess- und Wohnzimmer. Es spielen mit Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz und John C. Reilly. Und das ist einfach ganz, ganz großes Schauspiel-Kino für...
Das ist ein Kammerstück eigentlich, wenn man es so nimmt.
Der ist wahnsinnig kurz, der dauert nur 80 Minuten, aber du erlebst jegliche menschliche Emotion, die man so vorstellen kann. Und das ist so unfassbar intensiv, weil die diesen Raum einfach nicht verlassen. Es gibt ja ein paar Filme, die an einem Ort spielen. Mir fällt immer wieder die Telefonzelle mit Colin Farrell ein. Ich glaube, nicht Auflegen hieß der, aber das ist natürlich Quatsch. Der Gott des Gemetzels, ein Wohnzimmer, vier sensationelle Schauspieler, 80 Minuten Hochgenuss. Und dann der letzte vor meinen Top 3, und da ist wirklich für mich sehr, sehr schwierig, den von den anderen dreien zu trennen. Weil er zumindest der erste Film ist, an den ich mich erinnere, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Und weil ich ihn mit meiner Mutter gesehen habe, weil die damals ihrem Bildungsauftrag nachkam. Ich war noch keine 13 Jahre alt, durfte gerade so, und es ist Schindlers Liste.
Alter, what? Das war dein erster Kinofilm?
Zumindest der erste, an den ich mich aktiv erinnere.
Alter, deine Eltern wollten aber auch schon wirklich...
Die wollten es aber wissen.
Die wollten dir keinen Spaß gönnen. Also andere haben mit König der Löwen angefangen.
Ich wollte gerade sagen, ich war im Dschungelbuch, hab mir hier, wie heißt die hier, Balu der Bär angeguckt, und das Liste.
Und Scar, die Schlange war das Schlimmste, was du gesehen
hast. Ja, das war schon mega spooky.
Und das war super spooky.
Okay. Ja. Ich meine, wie alt war ich? Ich war 12, das heißt, ich hatte...
Ihr hattet nicht so viel, ne?
Na gut, ich war glaube ich, im Dschungelbuch mit 6 oder 7 oder so, das ist vielleicht noch ein anderer...
Ja, und...
Aber du warst mit 13 das erste Mal im Kino, ist natürlich
auch... Ich glaube schon, irgendwie. Bei uns war... Ich komme vom tiefsten Land. Es gab halt ein kleines Kino, das war auch nicht jeden Tag offen, also...
Also ich meine, ganz abgesehen davon, um 13-Jährigen in Schindlers Liste zu gehen, also... Ob Kino hin oder her, das ist schon... Also deine Eltern wussten, um was es da geht, oder
Hast
du einfach nur das Plakat gesehen?
Altersfreigabe war 12 Jahre. Ich hatte gerade...
Du hast Aussetzer vor allen Dingen, kann das sein?
Ja, da Stefan hat wieder...
Massive Aussetzer.
Ja. Aussetzer? Quatsch, bin voll da. Okay. Hört ihr mich?
Ja.
Ja,
wie gesagt, ich hatte gerade in Klasse 5 das erste Mal... Wurde ja noch öfter damit in der Schule konfrontiert. Dann kam dieser Film ins Kino und dann, ich glaube sogar, ich habe meine Mutter gefragt, ob sie das mit mir angucken möchte. Sie hat ja gesagt. Und das, was die Schule quasi nicht geschafft hat, da war das alles so groß und so weit weg irgendwie, hat dieser Film dann geschafft, mir vor Augen zu führen, wie unfassbar grausam einfach dieser Zweite Weltkrieg war. Und deshalb... über 3 Stunden und jede einzelne Minute davon ist gut investiert und man sollte den Film in regelmäßigen Abständen sich anschauen, um sich immer wieder vor Augen zu führen, wie scheiße das alles war. Gut.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Wieso bist du schon fertig? Ich habe noch 4 Filme.
Nee,
hast du nicht. Und ich hatte, doch klar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, doch.
Ja, ich habe jetzt 8 Filme vorgestellt.
Ja, man muss sich jetzt aber auch mal committen, Christoph.
Ich habe aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 vorgestellt. Und dann habe ich 8 vorgestellt. Ach so, ja, richtig.
Okay. Lötpfeile.
Also, wie viel muss ich jetzt noch machen, bevor wir kommen? Ich habe jetzt schon
1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 habe ich jetzt schon gemacht und ich könnte jetzt noch 2 oder soll ich nur 1 machen, weil ich dann genau auf 10 komme?
Nee, 2. 2 sind okay.
Du hast ja jetzt nur einen gemacht, ne, oder?
Nee, ich habe der Gott des Gemetzels und Schindlers
Liste. Ach so, ja, richtig, korrekt. Okay, ich habe hier tatsächlich auch noch auf meiner Liste Dschungelbuch stehen gehabt, weil es, wie eben gesagt, der erste war, in dem ich im Kino war. Den streiche ich jetzt mal gedanklich raus, habe ich ja mein Senf schon zu beigegeben. Also, kommen wir zum nächsten Film. Das ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ein ganz, ganz toller Film. Geht um eine Mama, die sich mit der örtlichen und auch später auch mit der staatlichen Polizei anlegt, weil sie mit deren Arbeit nicht zufrieden ist. Ihre Tochter wurde vergewaltigt und in ihren Augen wurde da nicht genug unternommen, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Ganz toller Film, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist auch in Sachen Oscars, glaube ich, reich beschenkt worden.
Und zu Recht.
Und zu Recht, das ist ein toller Film. Der zweite Film dann in diesem Take ist auch ein absoluter Klassiker, der wahrscheinlich in jeder Filmbestenliste seinen Platz irgendwie findet. Auch wieder ein Tarantino, Pulp Fiction. Was soll man dazu sagen? Auch da ist der Soundtrack absolute Oberspitzenklasse. Früher rauf und runter gehört zu CD-Zeiten seinerzeit noch. Wer hatte nicht als Jugendlicher ein Pulp Fiction-Poster in seinem Zimmer hängen? Also ich glaube, da muss man auch gar nicht viel zu sagen. Den hat jeder x-mal gesehen. Ein absolutes Meisterwerk.
Ja. Ja. Stimmt. Nothing to add, sagt man. Okay, dann habe ich jetzt noch zwei, ja?
Ja, hast du.
Dann sage ich jetzt mal Folgendes. Ich glaube, ihr habt mich beschissen.
Nein!
Warum? Weil auf meiner Liste stehen 11 Filme und wenn ich jetzt gleich 2 vorgelesen habe, bleibt einer übrig. Aber den sage ich jetzt so, ohne mehr darüber zu sagen. Und zwar, was nicht läuft, ich jetzt kurz einfach nur einmal sage, was auf diese Liste gehört, ist Matrix. Und zwar explizit nur der erste Teil. So. Jeder muss verstehen, warum, wenn nicht. Falsches Format für euch.
Schaltet ab. Dann hört den Podcast gar nicht. Das macht auch keinen Sinn.
Ja. Tatsächlich meine beiden Filme, die ich jetzt wirklich auspacken möchte, ist zum einen Shawshank Redemption, im Deutschen heißt der nochmal Die Verurteilten. Gefängnisdrama mit Morgan Freeman und Tim Robbins unter anderem. Ich glaube, der steht auch auf allen besten Listen wahrscheinlich ganz weit oben. Ist ein überragend guter Film. Sehr, sehr unangenehm, natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie aber auch sympathisch und geile Schauspieler, super lang, aber auch da ist man so drin oft in dem Film, dass man das gar nicht so, das ist überhaupt nicht störend, der hat keine Längen und ist spannend und dramatisch und alles, also lustig.
Auf der IMDb-Liste der besten Filme aller Nummer 3. Mit einem Rating von 9,3.
Ja, aber da lassen wir uns natürlich nicht von ableiten, was die anderen Leute gut finden. Das finden wir noch lange nicht gut.
Nein,
Klade, wo du sagst, Gefängnisdrama, ganz, ganz kurzer Seiteneinschub, weil der Film bis jetzt. Ach nee, ich könnte jetzt jemand was zerschießen, ne?
Vergiss es, ich habe nichts gesagt. Tust du nicht. Aber er ist geil.
Wenn ich sagen würde, Gefängnisdrama, da würde ich auch noch einen Film reinschmuggeln wollen. The Green Mile ist übrigens auch sehr, sehr geil.
Unheimlich powerful.
Und wer richtig Spaß hat, der liest sich das Buch durch. Das ist nämlich mindestens genauso gut, / noch besser.
Ja, stimmt.
Haben wir das auch geklärt.
Das nur als kleiner Exkurs.
Nee, also hast du auch nichts zerschossen, ist aber wirklich tatsächlich ein fantastischer Film.
Gibt ja noch einen anderen Tom Hanks-Film. Hat den auch niemand auf dem Schirm? Echt nicht?
Doch, mach dir keine Sorgen. Okay. Tom Hanks habe ich am Start. Und warte mal, jetzt habe ich den Überblick auf meiner Liste verloren. Ach so, und jetzt, ich habe einen kleinen Switch gemacht. Das werdet ihr jetzt verstehen, die anderen wissen es nicht, weil ich denen das nicht vorher erklärt habe. Ich möchte eine Sache kurz thematisieren, die ich bei Filmen total gut finde, aber auch nur dann, wenn sie besonders gut gemacht sind, weil man kann es auch schlecht machen. Und zwar meine ich Plot-Twists. Und zwar sind schlechte Plot-Twists, um das mal vorwegzunehmen, Twists, die nur da sind, um Leuten ins Gesicht zu hauen und zu sagen, haha, wir haben euch verarscht, so ein bisschen wie Jumpscares in Horrorfilmen. also einfach nur Leute erschrecken ist kein Horror, sondern Horror ist, wenn es wirklich im Kopf stattfindet. So. Und so ist es mit Plot-Twists auch. Und da gibt es ja ein paar tolle, aber der, an dem ich das explizit jetzt mal erklären will, was ich besonders geil finde, und das haben nicht so viele Filme hingekriegt, finde ich, wäre bei The Sixth Sense gewesen. Ich hab, den habt ihr wahrscheinlich beide gesehen und wahrscheinlich auch die meisten, die uns zuhören. Da ist es nämlich tatsächlich genau so, dass man den ganzen Film dann eigentlich direkt ins Gesicht gesagt bekommt, was der Plot-Twist ist. Und in dem Moment, wo er anfängt, sich aufzulösen, in so einer, in einer Montage ein Stück weit, fällt einem das wie Schuppen von den Augen und man denkt, ach Gott, wie konnte ich das übersehen? Ist ja total klar. Mein Gott, ihr habt mich so, ihr habt mich richtig geil in das Licht geführt. Das ist ein geiler Plot-Twist und das macht The Sixth Sense zu einem richtig coolen Film, was vor allem, glaube ich, daran liegt, weil ich finde, Bruce Willis ist super mau. Wobei Toni Collette ist auch richtig gut, die mag ich tatsächlich auch oft. Aber ja, also da in Sachen Plot-Twist, das wollte ich einmal erwähnt haben, so funktioniert Plot-Twist. Zeig's den Leuten die ganze Zeit, halt ihnen die Karotte vor die Nase und sorg dafür, dass sie sie trotzdem nicht sehen. Und wenn sie dann langsam anfangen zu begreifen, dass sie da ist, das finde ich ganz großartig und das macht der Film herausragend gut.
Du, 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 du.
Und damit sind wir in den Top 3.
Ja, den Soundeffekt habe ich schon gemacht. Sensationell gut. Ich fange mit der Nummer 3 an, ne?
Ja.
Und zwar.
Achso, okay. Mhm, ja.
Kurze Einführung: Jeder meiner Filme auf dieser Liste ist klassifiziert als Drama. Dieser. Und bald kommt mit zwei inzwischen etwas älteren Herren und einem auch etwas rundlicher gewordenen Herren der dritte Teil ins Kino, aber der erste Teil ist für mich einfach legendär. Bad Boys, harte Welt. Jungs.
Welt. Klasse, Stefan, auf die ist
verlassen. Ist einfach ein Film, der dich von der ersten bis zur letzten Minute unterhält, der geile Musik hat, der einen geilen Vibe hat, der geiles Licht hat. Das ist einfach, Miami ist einfach geil und ich kann das natürlich...
Drama dran steht, ist aber eine Unverschämtheit.
Nein, da steht nicht Drama dran. Das ist der einzige
okay.
auf meinem...
Okay, alles klar, hab ich nicht aufgepasst. Okay.
Und ja, das ist einfach, das ist quasi der Film meiner Jugend. Ich muss jetzt lügen, aber ich würde schätzen, ich habe ihn 62 Mal gesehen. Und egal wann, ich hatte ihn auf VHS-Kassette und wow. Egal wann oder wo er läuft, ich gucke ihn mir an. Ja, wie gesagt, das ist der Film meiner Jugend. Will Smith, Martin Lawrence, sensationell.
Diskutieren wir das auch alles ja, jetzt
in,
noch?
In den ja. Top 3, finde ich, können wir jetzt ein bisschen...
Also da würde ich, also wenn du hier dem Kollegen Maurer so zusprichst, also das, ich finde, das ist so ein Film, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist über, ich finde das überhaupt nicht witzig, überhaupt nicht geil. Nee.
Das macht ja nichts.
Ja,
das sage ich dann weiter. Stefan, sag ich dazu, Nick. Ja, also das ist, also der Film ist ultra unterhaltsam. Disclaimer, was heißt Disclaimer? Ich stehe natürlich tierisch auch auf diesen Carrera, den gegen Ballern.
Ja.
Oh, der ist super schön. Aber
das Auto, die Musik.
Ach, das macht nur ein, weil Michael Bay nämlich, damit kannst du mich jagen.
Ja. Komplett.
Und der zweite Teil war schlimm und ich glaube, der dritte Teil wird auch schlimm.
Ja, aber man muss es angucken. Das ist
aber, halt so. Ja, ich hab zu Easy auch schon gesagt, die Karten geordert. Aber der, also super, der macht einfach Bock.
Bad Boys, ja. Bad Boys. Es ist einfach, ne? Jeder ja. weiß sofort Bescheid. Ja.
Grandios. Und der hat auch ganz schön Härte, der erste übrigens. Also
ja.
ich habe den, als ich ich kannte den nur geschnitten, weil ich halt wir hatten auch eine VHS und das war offenbar die 16er Version. Und dann habe ich auch zuletzt erst wieder bei Sky, aber dazwischen irgendwann habe ich die ungeschnittene, die 18er Version gesehen und dachte, oh krass, was ist denn hier los? Da geht's halt total ab, das kannte ich alles gar nicht. Ja, nee, also ich pflichte dir bei, ich habe da mega Spaß dran.
Ja, und ja, wie gesagt, die
ja.
Musik, Me Against the World, Tupac, da ist alles, hören musst, grandioser Vibe.
Ja,
okay. Ihr habt die drei durch.
Wie drei durch?
Ja, die Nummer drei ist durch. Jetzt machst du deine Nummer drei.
Ja. Ach so, okay. Meine Nummer drei. Und jetzt aufgepasst, ich habe ja am Anfang schon meinen Disclaimer gestartet und gesagt, das ist eine wirklich rein, rein subjektive Geschichte und das findet seinen Höhepunkt in meinen Top 3.
Also es wird 4.
So ähnlich. Aber es geht ja darum, um Filme, die mich, die sich in mein Hirn ja auch ein Stück weit reingebrannt haben. Ja. Und jetzt festhalten, mein Platz 3 ist Paranormal Activity. Boah. Und ich rede hier nicht von der Reihe, sondern ausschließlich von dem ersten Film und ausschließlich von dem Erlebnis, das man hat, wenn man ihn beim ersten Mal sieht. Ja. Das ist einfach ein neues Genre. Wir hatten das schon angekratzt in etwa bei Blair Witch Project vorher. Aber das war ja ein Film, der mit einem Minimalstbudget überhaupt produziert wurde. Ich glaube sogar von einer Studentengruppe oder ähnlichem, der nichts hat außer ein paar Camcordern und viel Zeit, wo man das gleiche Bild sieht und nichts passiert oder, was noch viel schlimmer ist, nur minimale Dinge in dem Bild passieren. Ein Film, der unfassbar gruselig ist, wenn man sich drauf einlässt, ja. Eben aus dem Grund, wie du es eben schon gesagt hast, der Horror passiert nämlich nur im Kopf und nicht mit dem, was man sieht. Und man sieht teilweise wirklich minutenlang ein Pärchen, wie es in dem Bett liegt und nichts passiert, rein gar nichts. Und nach einer gefühlt 5 Minuten, wo man die beiden so beobachtet beim Schlafen, weiß ich nicht, wackelt die Tür ein bisschen oder sowas. Oder die Bettdecke verschiebt sich ein bisschen. Es ist unfassbar gruselig. Es hat sich seinerzeit, ich weiß gar nicht, was für ein Jahrgang das war, ich glaube 2000... Gänsehaut,
wenn ich jetzt drüber nachdenke.
Ja, ich glaube 2007 war der. Unangenehm. Und es war wirklich so, ich erinnere mich genau, wir waren auch noch im Kino drin.
Ja.
Und der Heimweg und die darauffolgende Nacht war ganz, ganz unangenehm. Es war wirklich unangenehm. Ja. Also das war wirklich ein, ich glaube, der schlimmste Horrorfilm in dem Sinn, wenn man es so nennen will, den ich je gesehen habe. Sowas ist für mich schlimmer und einprägsamer als jedes Monster, jedes Alien, jede Splatter-Szene. Das war wirklich unheimlich, ohne Ende. Und der hat sich wirklich knallhart eingebrannt. Meine Nummer 3. Ich kann jeden verstehen, der sagt, der hat in so einer Liste nichts zu suchen. In meiner eben schon.
Ich finde das schön. Wir haben hier einen schönen Genre-Mix eigentlich. Das gefällt mir. Das hat alles seinen Platz. Und ich, also der, das stimmt. Der Film ist einfach anstrengend.
Der ist unfassbar einfach, ekelhaft.
Das ist wirklich die ganze ekelhaft. Zeit auf Spannung. Und wenn du danach. Und wenn, weil ich habe den auch im Kino gesehen und kann mich daran erinnern, dass die Leute wirklich kaputt waren danach.
Total
also
richtig, fertig.
Richtig müde. Und. Mit ein bisschen Abstand hat man erst begriffen, dass man das eigentlich gar nichts war. Also es war ja nichts.
Das Schlimme ist, du siehst diese Leute beim Schlafen mit dieser Infrarotkamera gefilmt und du siehst dann oben links die Uhrzeit eingeblendet. Und dann ist es 12, dann geht das so im Schnelldurchlauf. 1, 2, 3, 4. Und auf einmal fährt dieser Zeitcounter runter und geht in Normalzeit über. Also nicht mehr in Fast Forward. Ja. Und dann denkst du schon so, oh Gott, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Und guckst dir das 30 Sekunden lang an, nur um zu sehen, dass die Tür sich einen Millimeter nach rechts bewegt.
Ja.
Und das war's dann aber auch schon. Es ist ekelhaft. Und es ist wirklich ekelhaft.
Aber Tatsache, das funktioniert ähnlich übrigens wie sowas wie The Sixth Sense. Der Gag funktioniert beim ersten Mal, weil
richtig.
Du nicht weißt, was es ist.
Wenn du
weißt, wie The Sixth Sense ausgeht, das ist so.
Musst ihr nicht mehr gucken.
Wenn so ein Film vorbei ist, dann denke ich immer,
richtig.
Okay, geil, dass ich dabei war jetzt. Aber scheiße, den kann ich nie wieder gucken, weil
richtig.
Der Gag ist rum.
So, deswegen habe ich auch explizit nur von dem ersten Film gesprochen und nicht von der Reihe, weil die haben natürlich dieses Stilmittel ausgelutscht bis ins Ende und es hat einfach seinen Effekt mehr und mehr verloren, ist halt so.
Ja.
Ja.
Okay.
Sehr gut.
Stefan?
Nee, du.
Nee. Ich wollte wissen, ob du, aber du hast nichts beizutragen. Ach so.
Nein, weil ich tatsächlich.
Ja.
Okay.
Du bist doch gerade geschluckt worden von dem
Internet. Deswegen war scheinbar nicht so wichtig.
Ich habe den Film nie gesehen.
Ja. Das Internet möchte das nicht zulassen, dass du sowas sagst. Okay. An der Stelle übernehme ich dann den Ball.
Ich habe den verdammten Film nie gesehen.
Okay, jetzt hast du es überlistet. Du warst schnell genug. jetzt passiert was, von dem ich gedacht hätte, dass es viel schneller passiert und das zeigt, dass auch das gefällt mir an unserer an unserem Countdown hier besonders gut, weil es jetzt so spät im Rennen hier das erste Mal ist, dass ein Film zweites Mal kommt.
Das wird gleich nochmal passieren, das kann ich schon vorwegnehmen.
Oh, ich glaube, der Stefan und ich, wir haben denselben Film am Start nochmal. aber vielleicht nutze ich den. Egal, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich sage jetzt meine Nummer 3 und meine Nummer 3 ist E.T. Und zwar, weil ich da auch sagen kann, da zum Beispiel da habe ich so gute Erinnerungen dran, wie ich den gesehen habe als Kind. Und das kann ich bei wenig Filmen sagen. Ich habe viele Filme, wo ich weiß, okay, ich habe den da und da gesehen vielleicht und aber dann war ich auf jeden Fall schon älter. Bei E.T. weiß ich wirklich, oder zumindest glaube ich zu wissen, wo ich den gesehen habe und auch wie ich mich gefühlt habe. Und wenn man als Kind E.T. gesehen hat, und ehrlich gesagt, wenn ich ihn heute noch sehe, passiert es immer noch so, dass ich mich daran erinnern kann, wie es mir da ging. Weil wenn man den als Kind gesehen hat, hat man so viele Phasen durchlaufen. Von im ersten Moment hast du irgendwie Schiss vor der ganzen Kiste, weil du nicht weißt, was passiert da eigentlich, und irgendwie ist es ein Alien und der sieht auch ein bisschen komisch aus und so, ist so ein bisschen gruselig, und die Kids haben ja auch Schiss vor dem. Das heißt, du fühlst es eigentlich alles mit, wie die Kids, die ihm begegnen, auch irgendwie das Ganze erleben. Und dann wird er halt eher lustig, unterhaltsam, ein bisschen schmissig. Und dann wird er super traurig. Und du denkst eigentlich zum ersten, also ich meine, für mich war klar, das ist vorbei. Also E.T. ist jetzt hops gegangen gerade. Und der kleine Bub schafft's auch nicht. Und die Blume verwelkt und du weißt nicht, du bist total am Boden zerstört, und dann wirst du zum ersten Mal von so einem Film wieder gegriffen und wieder aufgebaut, und du siehst, dass diese Blume langsam wieder anfängt zu blühen und so. Ich werd da verrückt. Und dann diese der ganze Schluss, und das Thema kam ja auch zum Beispiel, da können wir jetzt einen Bogen schlagen zum Anfang, weil das war eines der Themen, also musikalisch eines der Themen, das ich verwendet habe in diesem Intro. Diese ganze Hatz, wo die Kids E.T. zurück zum Raumschiff bringen mit ihren BMX-Rädern, auf denen wir alle auch durch die Gegend gerast sind. nur wir haben halt leider nicht fliegen können damit. So,
dieses schöne Bild, wo E.T. vorne in dem Lenkerkorb sitzt, ja. Und er seine rote Jacke anhat oder was es ist, und sie vor dem Vollmond da rumfliegen, das ist schon.
Ja, die ganze Gruppe, das ist eine ganze Gang, die er da mitnimmt. Und
ein Bild der Filmgeschichte, ne?
Ja, großes Kino. Einfach wirklich fantastisch. Ja. Die Aufregung und die Spannung, die man dann, und du machst das alles, du bist so mit dabei mit dem Jungen, mit dem du das zusammen sozusagen erlebst. Und dann den Abschied dann auch, also du erlebst, also ich habe als Kind so viele Sachen in dem Film erlebt, die ich gar nicht, ich habe das kaum hingekriegt. Also ich glaube, der war für Kinder, ist er auch tatsächlich anstrengend. Also für mich war er auf jeden Fall echt intensiv. Und ich kann den immer noch genauso gucken mit der gleichen Begeisterung. Ich finde den ganz fantastisch, der Soundtrack ist mega schön. Ganz toll. Ich könnte schwärmen, stundenlang.
Machst du ja schon.
Ja, das stimmt. Ja. Also E.T. ist meine Nummer 3.
Ja, dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer 2, ne? Und da gibt es die schon an Überschneidung. Weil meine Nummer 2 war schon auf Christoph hinteren Rängen, und es ist 7.
Ah, okay, so meinst du das. Ja gut, dann
ja. Bitteschön. Weil Fincher, weil einfach eine unfassbare Stimmung den ganzen Film lang. Ich glaube, es regnet, bis auf eine Szene, da regnet es auf einmal nicht. Und vielleicht oder vielleicht auch nicht der Kopf von Gwyneth Paltrow in einem Paket an. Morgan Freeman spielt mit, Kevin Spacey spielt mit und Brad Pitt spielt mit, der ja früher einfach mal nur schön war, aber tatsächlich auch als Schauspieler einfach eine Rakete ist. Hat nicht nur in 7 mitgespielt, hat in Sleepers mitgespielt, in Vertrauter Feind, Snatch, in was allen für geilen Filmen, in Glorious Bastards und viele mehr, aber für mich immer assoziiert mit 7, mit dem Kopf von Gwyneth Paltrow und einfach dieser, ja, auch der Film tut einfach weh, die Art und Weise, wie diese Menschen werden, der dicke Mensch, der sich zu Tode fressen musste, diese Zimmer, diese Tatorte, durchgehende Dunkelheit und Ekelhaftigkeit dieses Filmes und das so knallhart durchgezogen. Einfach nur sensationell. Der tut weh und der soll weh tun und das macht er volle Kanne für mich.
Ja, habe ich mich ja schon auch zu ausgemehrt. Ist so, stimmt alles. Ist einfach ein cooler Film. Und tatsächlich hast du, das ist mir, da habe ich gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Aber das stimmt natürlich, dass es nicht nur, dass es regnet die ganze Zeit, sondern es ist eigentlich auch immer Abend.
Und dann auf einmal ist es hell.
Und dann ist es einmal hell und das ist da, wo es wirklich am meisten bergab geht.
Ja.
Da, wo der Held fällt, sozusagen. Ja. Ja. Aber es ist ein,
Und auch vorher diese Szene mit Kevin Spacey im vollbesetzten Zug. Das ist so ekelhaft und grauenhaft und der Film ist einfach, der ist einfach geil.
Tatsächlich glaube ich, meine Lieblingsszene, abgesehen vom Ende, ehrlich gesagt, ist die, wo Kevin Spacey in die Polizeistation reinkommt.
Ja, John Doe.
Verblutet, also mit blutigen Händen und mitten da rein und keiner bemerkt ihn, ist halt New York, ne? Also das ist ja das Schöne an der Stadt, also eigentlich guckt einen da keiner an. Kannst du rumlaufen, wie du willst, aber in dem Fall irgendwie geht so. Und schreit seinem Widersacher sozusagen hinterher, dass er ihn doch bitte bemerken möge, dass er hier blutverschmiert rumläuft und bitte nimm mich fest, damit ich das Ganze zu Ende bringen kann. Also,
genau. Weil er hat es ja schon zu Ende gebracht.
Ja, ist richtig. Also ich meine, am Ende hat er natürlich, er hat das gut. Wir spoilern, übrigens hast du gerade das, ich habe versucht, nicht zu spoilern bis jetzt.
Naja, gut, die Filme sind jetzt nicht knallneu.
Das stimmt. Aber wie immer, wie sich's gehört, war der Stefan der Erste, der natürlich schamlos.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, Joker, den habt ihr mir schön vermiest vorhin.
Aber da gibt es eigentlich nichts zu spoilern beim Joker.
Nichts zu spoilern.
Doch, dass der Leute umbringt, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, genau.
Okay, das ist natürlich auch untypisch für den Charakter.
Ja, das macht das erste Mal.
Ja, stimmt.
Das Ekelhafteste und Beste an diesem Film ist übrigens der von
Stefan. Ja, da wird die Spoiler werden direkt vom Internet wegzensiert. Den hatte ich überraschenderweise nicht gehört.
Ja. Ach so, ich leg mich hin.
Okay.
Nee, versuch's nochmal. Was ist das Ekelhafteste? Das interessiert mich jetzt.
Die Schulter von Joaquin Phoenix.
Ach, der Film. Jetzt bist du bei Joker wieder. Ja,
okay. Ja, da war ich ja.
Ja, da sind viele Sachen unangenehm, aber lass uns den David da jetzt nicht weiter mit.
Ja. Lass uns über Davids Schulter sprechen. Nein, über Davids Nummer.
Die ist sehr, sehr schön. Und
Davids Schultern sind tatsächlich, also die sind
sehr, sehr schön.
Die sind sehr gerade.
und auch schön, genauso wie der Film auf der Tabellenplatz 2 meiner Liste. Das ist ein Film, der ein echtes, ich sag mal, Besetzungsschwergewicht ist. Und vielleicht sogar die einzige Comic-Verfilmung, die ich je richtig gefeiert habe. Es gibt ja so diese paar Filme, die irgendwie einen neuen Look etabliert haben. Wir haben vorhin kurz über Blair Witch gesprochen. Es gibt ja auch die Filme 300, die so ein ganz eigenes Alleinstellungsmerkmal hatte. Und dieser Film hat es eben auch gemacht und für meinen Geschmack am schönsten. Ein Look, den es in sonst keinem anderen Film gibt. Ich rede von Sin City, die Stadt der Sünde. Eine Besetzung, die sich liest wie das Who is Who der geilen Menschen von Jessica Alba, Mickey Rourke, Bruce Willis, Clive Owen, Elijah Wood, Brittany Murphy, Michael Madsen und auch Lady Gaga hat da mitgewirkt. Die Geschichten, die kleinen, vielen Geschichten in einer kriminellen, fiktiven Stadt, in diesem Schwarz-Weiß-Look, wo nur die Farbe Rot eigentlich in Form von Lippenblut oder sonstigen roten Sachen eben, das ist die einzige Farbe. Ein Film, der einfach irgendwie ein reinzieht in diese ganz komische Comic-Welt, die auf eine ganz eigene Art und Weise verfilmt wurde und dargestellt wurde. Also das ist ein Film, der eben auf Platz 2 meiner Liste ist, auch damit verbunden, weil er eine super Zeit in meinem Leben geprägt hat, tausendmal angeschaut, zum Teil oder in Gänze. Sin City ist meine Nummer 2.
Ja, hat es nicht auf meine Liste geschafft. Den habe ich komplett vergessen, aber jetzt, wo du natürlich drüber sprichst, Das ist ein saugeiler Film. Schwarz, weiß und nur dieses rote Blut.
Und übrigens, ich glaube auch da regnet es immer.
Ja.
Ich glaube auch da regnet es immer.
Immer Nacht.
Ja. Das ist natürlich rein.
Ja, aber ja, da regnet es immer, ne?
Ich glaube, da regnet es immer, ja.
Und bin ich jetzt gerade falsch oder war der Elijah Wood?
Ja, war auch dabei.
Ja, ne? War der widerlich.
Und ich weiß nicht genau, wer von euch Ozark gesehen hat, die Serie.
Nein.
Nee, keiner, dann spare ich mir den nächsten Satz. dann ist alles gut.
Sin City war natürlich zu der Zeit, als er rauskam, war der schon mega. Weil er auch natürlich eine Härte, der konnte ja noch viel härter sein als Filme sonst, weil er es halt am Ende nicht gezeigt hat, aber halt irgendwie doch.
Ja.
Dadurch, dass du keine Details im Bild hattest, oft war der schon ultra hart. Ohne aber so explizit zu sein. Und das
er hat halt so ein bisschen seinen Comic-Flair noch beibehalten, ne?
Ja, ja.
So, das hat ihm halt dahingehend geholfen.
Ja, und ich bin eigentlich, also Anthologiefilme sind eigentlich nicht so, und auch Serien sind eigentlich nicht so ganz mein Ding, weil ich mich lieber an Charakteren festhalte. Aber in dem Fall, den mochte ich schon auch gerne. Der ist schon, hat mir schon gefallen. Und tatsächlich, Elijah Wood war natürlich übereklig.
Ekelhaft, ja.
Und hat's dann auch entsprechend, aber auch jetzt ja auch entsprechend
bezogen.
Ja. Ist in Ordnung.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Oh. Ja, ja, gehe ich mit.
Die Stadt der Sünde.
Ja. Gut, da bin ich dran, ne?
Hau doch raus.
Hauchdünn.
Oh.
Hauchdünn auf der Nummer 2. Jetzt kommt der angedrohte Tom Hanks.
Gott sei Dank.
Hauchdünn auf Nummer 2 mit Trompeten, aber trotzdem und Fanfaren präsentiert. Er ist Forrest Gump. Ich könnte den jeden zweiten Tag mindestens gucken. Verbinde da auch auch mit meiner Partnerin einiges zu dem Film. Was den dann noch besonderer ein Stück weit macht. Fantastische Filme, Musik auch großartig. Tom Hanks ist unfassbar gut. Ich finde den, ich weiß gar nicht. Also ich meine, jeder kennt den ja und
es gibt, glaube ich, niemanden auf der Welt, der diesen
Es gibt auf jeden Fall niemanden auf der Welt, der Stefan Maurer noch hören kann.
Das stimmt.
Das ist schade.
Aber ich habe vollen Empfang auch. Brillant eigentlich.
Hast du sagen wollen, es gibt niemanden auf der Welt, der diesen Film nicht gesehen hat oder ihn nicht mag?
Der ihn nicht mag.
Ja, das glaube ich auch. David, magst du den Film?
Ja.
Ja.
Man kann diesen Film nicht nicht mögen. Das ist einfach. Ich wüsste nicht, welchen Grund es geben sollte, daran irgendwas schlecht zu finden.
Zu langsam, zu alt, zu weiß ich nicht.
Aber die Geschichte ist doch eine Sensation und der Typ spielt Tischtennis.
Das stimmt, ja.
Der ist einfach unerträglich unterhaltsam und sympathisch, der Film. Und,
das stimmt.
Auch technisch damals, auch wenn das kein, ne, also wenn man von technisch bahnbrechenden Filmen spricht, dann sind das ja oft irgendwelche Action-Flicks und weiß ich was. Aber da mit dieser, wie sie Forrest Gump in diese Geschichts-Footage reingebracht haben und so, das war einfach toll. Also, super Film. Ich mag den unendlich gerne. Deswegen ist er bei mir in den Top 3 auf der 2.
Hat Roberts und Mickes eigentlich sonst irgendwas zustande gebracht?
Bitte was?
Der Regisseur dieses Filmes.
Der hat doch schon noch ein paar Sachen gemacht.
Als Regisseur meine ich. Drehbuch Zurück in die Zukunft zum Beispiel.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, der hat doch einen von denen gemacht.
Ja, Gott, Contact, Flight, aber ja, das war schon sein Forrest Gump. Mhm. Ja, doch. Jetzt sind wir aber bei einer Nummer 1.
Castaway hat er gemacht noch, ne?
Ja.
Auch nicht verkehrt.
Wie ist dann jetzt der Soundeffekt, den Christoph?
Das kann nur der Megacocter sein.
Nein, der Megacocter hat einen klaren Zweck zugewiesen.
Ach so. Ach so. Langweilig. Ja, dann schieße ich mal los mit dem für mich besten Film aller Zeiten, den ich jemals sehen Gott. Durfte. High Alarm auf Mallorca auf RTL 1993. Nein. Und auch nicht Sharknado, das Schweigen der Lämmer. Und ich kann das gar nicht so richtig. Ich konnte zu vielen Filmen viel sagen, aber bei dem Film ist es einfach so, die Dialoge zwischen Hannibal Lecter und Clarice Starling sind sensationell und die Nachtbildaufnahmen am Ende sind sensationell. Die ganze Stimmung dieses Filmes nimmt einen einfach total mit und für einen Serienkiller-Film sieht man sehr, sehr wenig von dem in Anführungszeichen eigentlichen Geschehen, sondern dieser ganze Horror, Grausamkeit in diesem Film spielt sich eigentlich alles in deinem Kopf ab. Es wird so viel ausgelassen und weggelassen und du weißt trotzdem die ganze Zeit, du hast vor deinem inneren Auge genau, was passiert. Ja, und einfach diese Szenen da unten in seinem Keller, in seinem Verlies mit dieser Glasscheibe und dem Stuhl davor. Und ja, Joaquin Phoenix als Joker und einige andere großartige schauspielerische Leistungen, aber das Anthony Hopkins in diesem Film tut, ist für mich das Beste, was ich von einem Schauspieler jemals gesehen habe. Und deshalb meine Nummer 1.
Jodie Foster übrigens wird oft übergangen, finde ich, in dem Film. Die ist nämlich auch echt gut. Ansonsten, ja, einverstanden. Ist schon toll. Das Irre an dem Film ist, wie wenig eigentlich Hannibal Lecter eigentlich in dem Film ist und wie dominant er trotzdem ist.
Ja, und sie haben ja, ne, bester Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin. Eigentlich müsstest du bei diesem, was er da tut, komplett an die Wand gespielt sein, ist Jodie Foster aber nicht. Und das gibt einfach diese unglaubliche Konstellation und Dramatik des Filmes.
Ja, also ich glaube, der Film wäre oder hätte auch gute Chancen gehabt, in meine Liste zu kommen, genauso wie Roter Drache zum Beispiel auch, weil ich die Geschichten saugeil finde. Mein Problem, in Anführungszeichen, mit den beiden Filmen ist, dass ich ganz früher, man mag es kaum glauben, ein großer Lesefreund war und ganz am Anfang die Bücher von Thomas Harris alle gelesen hatten, also Roter Drache, Hannibal und eben das Schweigen der Lämmer. Ich habe den Schweigen der Lämmer relativ spät gesehen und auch erst, nachdem ich die Bücher gelesen habe. Und weil in meinem Kopf das alles irgendwie ganz anders war, ihr kennt ja das Phänomen, waren die Filme, also gerade Schweigen der Lämmer, aus einer ganz, ganz subjektiven Sicht heraus, konnten sie eben nicht an die Bücher ranhalten. So. Das sind super geile Filme, aber ich dachte eigentlich, dass die alle ganz anders aussehen und dass das alles ganz anders gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichten sind geil. Thomas Harris sowieso überragend. Also diese ganze Sage, sag ich mal, rund um Hannibal Lecter ist natürlich ganz großartig. Nicht umsonst wurde das später ja nochmal in Serien aufgegriffen. Ja. Und der Film im Speziellen ist natürlich tatsächlich absolutes Vollbrett, ja.
Und was ich natürlich noch sagen muss, der Film kam 91 in deutsche Kinos.
Die Kinos, nehme ich an, meint er.
Ja. Ich denke, er hat gesagt, in deutsche Kinos, ja.
Genau. Und da ich da 10 Jahre alt war, habe ich. Sondern natürlich wesentlich später.
Kino, nehme ich an?
Nee, nicht.
Ja.
Sondern natürlich wesentlich später zu Hause.
Hätte aber deine Mutter eigentlich direkt nach Schindlers Liste mit dir reingehen können.
Ja, schönes Double-Feature.
Nein, der war ja früher. So habe ich den natürlich irgendwann quasi halblegal, weil Altersfreigabe 16 Jahre. Irgendwann in meinem Zimmer gesehen, um 22.30 Uhr in totaler Dunkelheit, weil draußen und ich glaube aber, dass der Film mit dieser Stimmung in meinem Kinderzimmer alleine noch viel mehr auf mich gewirkt hat, als hätte ich nur mit anderen Menschen gesehen.
Hattest du einen Fernseher in deinem Kinderzimmer, ja?
Irgendwann ja.
Okay. Ich glaube, ich habe den erst mit 16 bekommen oder so.
Ja, ich war 14, würde ich sagen.
Ich 14, 15, so um den Dreh, ja. Und dann habe ich halt auch. Und ich glaube, wenn da irgendwo Popcorn geraschelt hätte, gelenkt hätten, weil sie geredet oder so ein Quatsch, das machen ja Menschen im Kino, dann wäre er immer noch wahnsinnig geil gewesen für mich damals, aber er hätte nicht das entfaltet, was er so für mich entfalten konnte.
Diese Szene, wo sie das erste Mal zu ihm, wo sie ihn das erste Mal besucht und durch diesen Korridor geht und hinten am Ende des Korridors nur diese Glasscheibe ist.
Ja.
Und nur dieser Gang und man weiß nicht, was einen jetzt erwartet, wenn sie tatsächlich da in seine Zelle gucken kann. Das ist schon eine sehr, sehr geile Szene auch, ne?
Ja, oder vor allem, diese Sätze. Einer dieser Meinungsforscher wollte mir, ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten
Chianti. Okay, das hast du jetzt nachgelesen, das hast du nicht im Kopf.
Nein, natürlich habe ich das nicht im Kopf, aber das sind halt, das sind so absurd verrückte Sätze. Und die kommen einfach derart
selbstsicher.
Selbstsicher rüber.
Ja, klar.
Hat er gemacht. Ja, hat er gemacht. Genau so hat er es gemacht.
Ja. Das Geile an der Szene, wie die in den Keller reinkommt, ist übrigens, dass ja alles, also alle anderen, die kommt, weiß ich nicht, an drei oder vier Zellen vorbei vorher und überall ist ja mega Chaos und alle drehen.
Ja, und der lasten voll aus.
Und dann kommt
das ist total ihm
und er ist komplett ruhig und steht nur da und schaut sie an. Und ich glaube, der guckt, der hat wahrscheinlich Augenkontakt bestimmt die ganze Szene lang so gefühlt.
Ja.
Und ist direkt im Machtspiel drin und von Anfang an. Und du begreifst es aber natürlich im ersten Moment nicht, weil du selbst nicht verstehst, in was für einer Situation du bist. Aber es ist, er ist schon, also
Quid pro quo, Clarice.
Anthony Hopkins ist halt einfach ein Biest auch. Der ist schon.
Ja. Sehr gut. Sehr, sehr schön.
Akzeptiere ich auch deine Eins.
Okay.
Okay. Jetzt wird es schwierig, habe ich es
gesagt. Okay, jetzt komme ich zu meiner Eins und auch das wird der absolute Außenseiter-Tipp sein. Der taucht in keiner anderen Top-10-Liste auf, ist aber auch egal. Und trotzdem ist es ein Film, der alles hat und der in allen seinen Facetten nah an der Perfektion ist. Es geht los beim Filmposter. Das ist so unfassbar geil. Auch das hat wahrscheinlich zumindest in der Hälfte aller Jugendbuden gehangen. Der Soundtrack ist überragend. Der Cast ist eine absolute Bestbesetzung. Die ganze Geschichte hat alles, was so ein guter Film braucht. Er hat Gewalt, er hat Spannung, er hat zumindest eine einseitige Liebesgeschichte, er hat Sex, er hat Horror. Also was will man mehr? Und einer der ganz, ganz Großen hat zwar nicht Regie geführt, hat aber dafür das Drehbuch geschrieben. Auch da komme ich wieder zu Quentin Tarantino zurück. Und der Film, jetzt müsst ihr euch alle anschnallen, From Dusk Till Dawn. Ein Film mit einer hat Besetzung.
Hat er gedreht sogar?
Nee, Rodriguez hat Regie gemacht.
Ja.
Aber Tarantino selbst mitgespielt, George Clooney in der Hauptrolle, logischerweise Selma Hayek, heißer kann eine Frau wahrscheinlich nicht sein als in diesem Film. Die Geschichte eines Brüderpaars, die nach einem Banküberfall Geisel nehmen und dann nach einer Irrfahrt irgendwo in den Tiefen Mexikos in eine Bikerkneipe absteigen und da den Horror ihres Lebens erleben, weil sich alle in Vampire verwandeln. Also eine tiefgreifende Geschichte, die natürlich jedes Herz berührt und wie gesagt, die alle Facetten bedient, die ein Film braucht und die ein Film auch überhaupt haben kann. Das ist ein Film, dem möchte ich die Krone geben und jeden Pokal, den ich zur Verfügung habe. Das ist der beste Film aller Zeiten. From Dusk Till Dawn. Ja. Quentin Tarantino, ein Drehbuch.
Ja.
Ja, der war schon einfach. Ich meine, letztlich ist das ein Splatterfilm, ne?
Das ist eine Romantikkomödie, eine Roko. es ist ein Splatterfilm, es ist ein Horrorfilm, es ist eine Liebesgeschichte, ein Gangsterdrama. Es ist nichts, was es nicht ist.
Alles auf einmal. Ja. Und es ist gut. Und also wahrscheinlich von vielen Menschen, zumindest von mir, ich glaube von vielen, Charakter Danny Trejo Ja. Als Razor Charlie, der Typ.
Als Razor Charlie.
Der Typ hat einfach die beste Fresse aller Zeiten.
Ja. Er kann nichts für. Oder Sex Machine mit dem Penis Colt. Also das, da gibt es Sachen, die gibt es sonst nirgendwo. Das ist einfach klasse.
Ja. Auf den Scheiß musst du erstmal kommen.
Ja. Auf den Scheiß musst du erstmal kommen, aber es ist also Weltklasse.
Ja.
Und wie gesagt, ich kann da nur mal auf Selma Hayek zurückkommen. Diese Szene, auch die hat sich in das eine oder andere Gedächtnis der Jugendlichen eingebrannt. Wahrscheinlich mehr als gut gewesen wäre. Unfassbar.
Und ich lese gerade hier nochmal nach. Weißt du?
Nee.
Santanico Pandemonium. Sensationell. Auch da musst du erstmal drauf kommen.
Du warst jetzt sehr, sehr abgeschnitten, deswegen, das müsstest du nochmal wiederholen.
Wir haben nur die Pointe mitbekommen, nicht den
Gag, aber das hat auch einen gewissen Charme.
Ja, dann lass weg, komm, ist gut.
Was war die Jeopardy hier? Was ist denn jetzt?
Der Titty Twister.
Genau, im Titty Twister hieß Salma Hayek in der Rolle Santanico Pandemonium.
Richtig.
Da musst du halt auch erst drauf kommen.
Da musst du mal drauf kommen. Und wir wissen ja alle, dass Herr Tarantino einen ausgeprägten Fußfetisch hat und nicht umsonst hat er sich seine Rolle den Fuß von ihr in den Mund stecken lassen, damit sie Champagner an ihrem Bein runterlaufen lässt. Also das ist schon großes Kino. Ganz großes Kino. Razor Charlie, genau.
Da kann ich nur sagen, den Film habe ich also bestimmt an die 10 Mal versucht.
Wirklich?
Aber ich bin nicht rangekommen.
Er hat nicht. Aber nicht jetzt die Selma entscheidende Hayek, jetzt ist aber die entscheidende Frage: Wann bist du ausgestiegen?
Ich habe den auch zu Ende geguckt.
Ach so.
Hat bei mir am Ende nie so wirklich funktioniert.
Obwohl, hast du nicht verstanden, die Geschichte? Oder?
das kann sein. Ich habe einfach
den. Es war ihm zu hoch und der Plot-Twist am Ende.
Weil du kannst dir. Es gibt so diese gelben Reklamheftchen, da sind Interpretationshilfen drin. Vielleicht lasse ich dir sowas mal zukommen.
Das wäre vielleicht
eine Hilfe, ja.
Ja.
Dass du das Second Screen-mäßig mitliest.
Ja. Aber also grundsätzlich gehe ich mit bei Danny Trejo immer, weil der.
Also ja, der kann, auch in seiner Rolle als Machetti, ne? Also, ja, das
kann,
ist also
grundsätzlich kann der alles. Ich denke, der sollte dringend mal den
US. Ach, das ist ja interessant. Machetti ist ja Razor Charlie, ne?
Dass genau,
ja. Also dann auch Razor Charlie hieß. Ja. Weil der Charakter ist ja der gleiche.
Ja, ich denke, der sollte auch dringend mal in der Rom kommen.
Dringend.
Hayek ist natürlich, um das mal kurz abzuschließen, das ist natürlich eigentlich eine. Das
ist eine Frechheit,
ist schon eine Gottheit, möchte ich fast meinen.
Das ist korrekt. Das ist schon ganz, ganz fies.
Jetzt ein weiter Weg von Frechheit.
Auch übrigens, Gottheit. Die ist immer noch sehr schön.
Das stimmt. Das stimmt allerdings.
Okay, das heißt, ich mache jetzt, mach jetzt hier den Deckel drauf.
Du machst einen Deckel drauf. So sieht's aus.
Das habe ich natürlich nicht bedacht. Als ich clever war und dachte, ich will nicht anfangen, habe ich nicht darüber nachgedacht, dass ich dann aufhören muss am Ende. Ich habe am Ende einen Film, den wahrscheinlich, da würden jetzt auch nicht unbedingt alle mitgehen. Ich kann da aber nur sagen, dass der hat mich unfassbar mitgenommen und also auf so eine Reise sehr mitgenommen, nicht unbedingt emotional, das in Teilen auch. Aber mein Lieblingsfilm, den könnte ich wirklich ständig gucken und das war dann für mich das Entscheidungskriterium. Nicht, dass ich sagen würde, dass der nicht vielleicht Schwächen hat oder das ist bestimmt kein perfekter Film, aber ich kann den, warum auch immer, kann ich den immer gucken. Und das ist Interstellar. Auch wieder Christopher Nolan. Auch, das habe ich ja eben schon mal gesagt, das ist tatsächlich auch mein liebster Soundtrack, weil der auch Sachen macht, die sehr ungewöhnlich sind oder waren. Matthew McConaughey, bei dem ich immer wieder schade finde, dass er so wenig gute Filme macht eigentlich. Das ist wirklich ein absoluter Skandal. Der Typ ist so geil und hat wirklich, der hat ausgewählte Sachen gemacht, die unfassbar gut sind und so unfassbar viel Schund und Dreck, wirklich nicht zu glauben ist. Aber ich glaube, der macht tatsächlich Sachen, wo er sagt, boah, da habe ich jetzt Bock drauf gerade. Und wenn es Müll ist, ist ihm auch irgendwie egal.
Ist halt Müll.
Sei es drum, zurück zu Interstellar. Ist ein großartiger Film, über der im Kleinen einfach nur über eine Beziehung zwischen einem Vater und seiner Tochter spricht, im Großen über die gesamte Menschheit. über Zeitparadoxen und große Reisen raus auf die neue Heimat. Und am Ende kommt er doch wieder nur bei Vater und Tochter an, die sich in einem rührenden Finale nochmal sehen, obwohl es eigentlich nicht
möglich ist.
Wo ich auch dachte, man hat die ganze Zeit eigentlich gedacht, ja gut, das wird eigentlich, also es ist unmöglich, dass die nochmal zueinander kommen, und dann kommen sie halt doch nochmal zueinander. Und die Art und Weise macht auch, das ist auch, die macht, also das ist auch ein Brainfuck auch irgendwie ein Stück weit. Auch die Art und Weise, wie seine Zeit relativ anders verläuft zu der Zeit auf der Erde, und dass er unterwegs ist und nicht altert, aber sieht halt über Videoaufnahmen und so weiter seine Kinder altern, und die ganze Vorstellung ist schwer in den Kopf zu kriegen.
Aber ist schön das eingefangen. Ist das der Plot? Dass er nicht altert, aber alle anderen sonst?
Das ist nicht der Plot, ne. Der Plot ist...
Ich habe den Film nie gesehen.
Der Plot ist, dass im Grunde, dass die Welt am Ende ist, die Ressourcen vergehen und letztlich das Essen anfängt auszugehen, und dass die letzte Generation auf der Erde gerade anfängt zu leben und die NASA im Geheimen ein Projekt gestartet hat, um die Erde zu verlassen. Und durch ein Wurmloch, das in der Milchstraße irgendwie am Mars irgendwo hinten, was weiß ich, gesichtet worden ist, in eine andere Galaxie zu reisen, und da sollen so Erkunder-Teams den geeigneten Planeten finden. Klingt hanebüchen, ist aber schön erzählt, weil, wie gesagt, weil er immer spielt mit im Kleinen die Geschichte zwischen den Protagonisten, aber im Großen, das Ganze im großen Maßstab angelegt, so, und das funktioniert für mich einfach total gut.
Ja.
Dass du den nicht gesehen hast, dann tut es mir jetzt natürlich schon wieder ein bisschen leid, dass ich jetzt Ende jetzt auch vorweg geprescht bin, aber...
Nee, das ist mein Problem mit Filmen, wo Menschen Astronautenanzüge tragen, schalte ich eigentlich auch ungern ein. Da kann ich nichts mit anfangen.
Apollo 13 auch nicht?
Ja, das hat ja noch zumindest in gewisser Weise einen Bildungsauftrag. Ja. Aber es gibt diesen, wie hieß dieser anderen Film, den ihr auch beide so feiert, wo die beiden endlos, schwerelos, tonlos durch den Film fliegen. Also das finde ich auch unfassbar boring.
Gravity. Also Interstellar ist...
Da passiert ja auch was.
Interstellar, sage ich dir, der ist... der spielt vor allem auch, der spielt nicht nur im All, sondern das ist parallel. Die eine Geschichte ist, was passiert mit denen, die wegfliegen von der Erde, und die andere Geschichte ist, was passiert mit denen, die unten bleiben. Und die Zeitstränge laufen voneinander weg, aber irgendwie gefühlt gegeneinander und so. Und das ist, was soll ich sagen? Es ist bei mir ganz oben, deswegen sage ich, guck dir den trotzdem mal an, versuch's einfach mal. Das ist nicht die typische Raumfahrer-Story. Sondern da geht's. Das ist an sich eigentlich ein ganz intimer Film.
Okay. Und der ist halt auch, was man trotzdem sagen muss, er ist trotzdem.
Ja.
Das ist ja auch so ein Nolan-Ding. Das Inception, der ist genauso, du musst es dreimal angucken, bis du es verstanden hast, und ähnlich ist das Interstellar-Ende ja auch.
Ist
nicht eingängig, der beschäftigt dich, es geht auch um unseren Planeten, von wann ist der Film? 2014, schon da quasi, um globalen Klimawandel und unser Ende. Und dann geht es um Physik, um die Vereinbarkeit von Relativitätstheorie und Quantenphysik, wo ganze Heerscharen von Physikern auf unserer Welt. Also der Film hat ganz, ganz viele Themen.
Und erklärt aber alles auch auf eine Art und Weise, die jetzt, also es ist halt nicht. Es ist halt nicht, auf der Erde ist nicht Endzeitstimmung wie 2012, und es reißen nicht irgendwelche Vulkane die Erdkruste ein, sondern es ist halt einfach, die Leute haben nichts mehr zu essen. So, weil die Sonne verdunkelt durch Sandstürme und so weiter, und die Pflanzen wachsen nicht mehr und was weiß ich. Also es ist ein Sci-Fi-Film eigentlich, der aber irgendwie nicht wie einer wirkt und deswegen echt besonders ist, finde ich. Ja, deswegen, David.
Deine Nummer. Yes, alright. I'll give it a try.
Do it. Yes. Ich glaube, Netflix ist der drin, meine ich. Okay. Und halt, also bildgewaltig natürlich trotzdem wie Sau. Also Monsterbilder.
Ja.
Und Matthew McConaughey ist halt ein geiler Typ. Das sowieso, insofern.
Der hatte da eine gute Phase. Dallas Buyers Club.
Ja.
So, ähnliches. Aber
jetzt mal wirklich, das ist der Schauspieler, wo ich sag, der hat Verhältnis geiler Typ zu geile Filme ist lächerlich schlecht. Ach, das ist ein Skandal. Wenn du dir die Filmliste durchguckst, es ist so ein Dreck. Oh Gott, furchtbar. Wirklich. Und dann zwischendrin halt aber Monsterperlen.
Ja, kann ja, nicht alles haben.
Dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Von unserem Filmspecial Teil 1. In einem Jahr machen wir Filmspecial Teil 2 mit der Liste, die wir nicht fertig gekriegt haben, weil wir haben ja, ich habe ja mindestens die Hälfte weglassen müssen.
Aber das sind ja Leftovers. Die sind ja jetzt rausgefallen.
Können wir ja so nennen. Leftovers ist doch auch schon direkt ein schöner Titel.
Nee, ich würde sagen, das nächste machen wir mit Serien, oder?
Oh ja, stimmt.
Letztlich mit, also Serien und.
Okay. Ja.
Wir auch mal irgendwann prämieren.
Eine super Idee wäre das, ja.
Ja. Was auch immer du jetzt gesagt hast. Community, ich möchte jetzt unserer Community schon versprechen, dass der Stefan künftig wieder eine Aufnahme wird mitlaufen lassen, die ich dann manuell einfüge in unser Podcast, weil es.
Das bedeutet natürlich ein gewisses Maß an Mehrarbeit. Aber
ich aber gerne bereit bin zu leisten.
Ja.
Das letzte Mal habt ihr mich blendend verstanden. Ich weiß nicht.
Ja, was soll ich sagen? Du wirst permanent zensiert.
Das ist der Lückentext, Stefan.
Also, was ist die Alternative zu Serien noch, Stefan?
Sag Alben.
Ja, da kommst du wieder mit deinen feuilletonistischen Meta-Ebenen-Alben raus.
Ich habe einen völlig normalen Musikgeschmack.
Ja, aber Musik, hast du nicht. Also, was ist, du bist so weit gefächert, dass es schwer ist, für Leute dem zu folgen. Ich bin viel zu nischig für die meisten anderen und ihr kennt wahrscheinlich drei Viertel davon nicht. Nicht mal du, Stefan.
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, Alben, das ist zu wild. Aber Serien, glaube ich, können wir gut machen. Das stimmt.
Kriegen wir hin. Aber,
jetzt machen wir erstmal wieder
Folgen. Genau. Folgen. Wir müssen uns ja auch mit dem Leid der Welt wieder auseinandersetzen.
Bitte was?
Ja. Ich sag gar nichts mehr heute. Tschüss.
Ja. Was hast du gesagt?
Genau. Also wir das heißt, wir hören uns in.
Was für eine Folge war das? Ach nee, die zählt nicht in unsere Reihe rein, ne?
Weil das, genau. Wir starten mit Episode 16 oder 17. Moment, ich schaue kurz nach. In meinem
schlauen Büchlein.
Wir haben aktuell 16 Episoden drin. Das heißt, die 17. folgt. In 2 Wochen. Sag ich jetzt, ich häng's jetzt raus an die Wand. 2 Wochen.
Dann sind wir unter Druck.
Und dann kommt ja bald Nummer 20. Das wird was ganz, ganz Feines.
Tokio wird rufen. Wir werden mitten auf dieser komischen Kreuzung, weiß nicht mehr, wie die heißt. Wie heißt sie noch?
Kreuzung?
Ich denke, wir sollten eigentlich auch alle spazieren gehen durch die Straßen Tokios. Während wir
gehen schön Sushi essen vorher noch.
Ja.
Und ich hasse Sushi.
Ja. Und dann machen wir ein bisschen Karaoke.
Genau.
Das wird toll. Also die 20 wird ein Highlight. Leute, schnallt euch.
Also das würde ich mir jetzt auch schon mal anmarkern.
Ja, das wird.
Wann auch immer.
Wann auch immer. Auf jeden Fall anmarkern.
Na, wobei ich denke, es könnte vielleicht sogar im März schon soweit sein. Sind ja nur noch.
Stell dir das mal vor.
Ja.
Kranker Scheiß wäre das. Hey, hey, hey.
Heiße Scheiße.
Ja.
Okay.
Schön. Dann verabschieden wir uns für heute, ne?
Das hat mir Spaß gemacht. Das haben wir jetzt lang genug vorbereitet und vor uns hergeschoben.
Das war toll.
Das stimmt.
In diesem Sinne sage ich wieder schauen rein, gehauen.
Ja.
Paris auf Tee. Auf Wiedersehen. Auf Tee.
Tschüss, ciao, euer Stefan Mauer.
Oh nein, Nachnamen jetzt.